Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright.
Herzlich willkommen zu unserem mobile.de Moor-Podcast. Heute gibt es eine Spezialausgabe. Es ist ein Gewinner-Podcast und ich bin in Chemnitz bei drei Gewinnertypen. Ich bin zu Gast in der Direktannahme im Autohaus Gering und Pfeiffer und wir starten direkt mit meinen drei Gästen. Ich habe die drei Geschäftsführer am Start. Thomas Pfeiffer, Uwe Gering und André Stölze. Herzlich willkommen euch dreien.
Ja, hallo. Herzlich willkommen. Wir grüßen dich.
Ja, vielen Dank. Danke für die Gastfreundschaft. Wir haben schon lecker geschlemmt und was getrunken. Antialkoholisch, denn wir sind ja Profis und vorbereitet auf den Podcast. Und jetzt muss ich erstmal auflösen, dass wir hier sind, hat einen besonderen Grund. Denn ihr habt ja mitgemacht bei unserer Weihnachtsaktion. Einer der Toppreise war ein Podcast im Autohaus. Und da sind wir heute bei euch in Chemnitz. Und ich möchte euch jetzt erstmal so ein bisschen kurz vorstellen oder euch befragen. Was macht denn jeder von euch? Drei Geschäftsführer, habe ich gerade gesagt. Jeder hat natürlich eine Aufgabe. Und Thomas, jetzt fange ich bei dir mal an. Thomas Pfeiffer, Geschäftsführer. Wofür bist du zuständig im Autohaus Gering und Pfeiffer?
Hauptsächlich bin ich dafür verantwortlich für den Verkauf der Fahrzeuge. Mhm. Mitsubishi, Ora, alles, was wir schon gehabt haben, über Proton, das ist meine Hauptaufgabe.
Ja.
Buchhaltung, was dazu gehört.
Schön.
Und, na, ja. Wenn auch der Kfz-Meister muss auch noch schreiben, alles.
Ja.
AUs und AUs. Ach, HUs nicht, AUs, ja. Und das ist halt mein Job und schon viele Jahre.
Genau. Und dein Name Pfeiffer ist ja auch Bestandteil des Firmennamens Gering und Pfeiffer. Ja. Da fehlt ja noch der Gering. Fragen wir den doch mal. Ja. Uwe, sag mal was zu dir. Was machst du bei Gering und Pfeiffer? Was sind da deine Spezialitäten?
Ja, hallo. Also ich bin auch ein Geschäftsführer und wir sind glücklich, dass wir zu dritt sind.
Ja.
Muss ich erst mal so sagen. Bietet natürlich den Vorteil einer gewissen Arbeitsteilung. Mhm. Und wie der Thomas schon gesagt hat, er macht so den Verkauf in die Richtung mit den neuen Autos. Meine Aufgabe ist, hier in meinem Wohnzimmer, also für mich ist es keine Direktannahme,
ja, schön.
Für mich ist es mein Wohnzimmer. Mhm. Ich kümmere mich um die Werkstatt und die ganzen Ersatzteilvertrieb und so, den wir auch uns mittlerweile noch aufgebaut haben. Tun also viele Ersatzteile deutschlandweit vertreiben. Mhm. Und ja, und das, was so an Kunden rankommt und so, das ist dann erstmal meine Aufgabe, die zu integrieren und dann zu sagen, du, pass auf, du brauchst dir keine Gedanken zu machen, der Auto läuft heute Abend wieder.
Ja.
Und das ist ein herrliches Gefühl.
Cool, das heißt, vor ein paar Jahren habt ihr euch logischerweise gefunden und dann gesagt, Gering und Pfeiffer.
Ja, gut, ein paar Jahre ist gut.
Ja.
Also wir bestehen über 30 Jahre.
Seht ihr? Hm.
Wir haben uns gleich nach der Wende selbstständig gemacht. Das wollten wir eigentlich schon zu DDR-Zeiten.
Ja.
Wir waren beide in einem großen VEB-Betrieb. Mhm. Eigentlich schon in der gleichen Brigade, haben dort schon immer ein bisschen geliebäugelt, so, man könnte ja mal was zusammen machen und so, aber das war ja früher nicht ganz so einfach.
Richtig, ja.
Sind wir ein paar Mal ausgebremst worden, wie es so war. Und dann mit der Wende war eigentlich der erste Schritt aufs Gewerbeamt und dort saß dann der Mann, der uns das bisher verwehrt hat und hat gesagt, oh ja, schön, schön, dass ihr es selbstständig macht. Also diese Wende war auch eine Wende in dem Sinne, dass
sich einige gewendet
haben, man muss das so sagen. Und von dem an haben wir eigentlich Gas gegeben und Höhen und Tiefen durchgemacht, wie es in 30 Jahren so sicherlich in jeder,
logisch,
in jeder Firma ist und so. Und ich denke, wir haben uns jetzt auch nach den Jahren schon gefestigt und stehen fest im Sattel, also da.
Schön. Wollen wir gleich mal noch ein bisschen einsteigen und über euer Unternehmen erzählen? Jetzt fehlt ja noch der dritte. Gering, Pfeiffer hatten wir schon, das Und. André, bist du das Und in dieser Runde?
Ja, ich bin das Und. Nee. Im Zuge des Neubaus bin ich in das Unternehmen mitgekommen, weil wir hatten beschlossen, dass wir eine Lackiererei mit anbieten.
Ja.
Demzufolge habe ich dann die Lackiererei übernommen und das ist mein Job. Mhm. Ich leite quasi die ganze Lackiererei.
Cool.
Dann natürlich in Zusammenarbeit mit Herrn Gering, mit dem Uwe.
Ja.
In Zusammenarbeit.
Ja, ihr duzt euch ja, ne?
Ja, genau. Ja, er übernimmt, sein Part sind die ganzen Reparaturen und wir lackieren sie dann.
Genau, und wir haben uns eure Lackiererei vorhin ja schon angeschaut und macht Eindruck, klar, gehst in eine Lackiererei, du riechst ja, dass du in einer Lackiererei bist, sieht aber tippitoppi aus, topmodern, riesengroßer, guter Standard. Und was mir gleich aufgefallen ist, ihr habt ja wahnsinnig viele Autos auch aus anderen Autohäusern, also auch ganz andere Marken, als ihr jetzt selbst vertreibt. Wie ist es denn dazu gekommen oder wie wichtig ist es für euch als Geschäftsfeld auch?
Ja, sehr wichtig. Wir sind sehr breit aufgestellt. Also wir lackieren für verschiedene Autohäuser in der Region Chemnitz, auch für freie Werkstätten. Der größte Teil kommt aus dem eigenen Autohaus. Aber da du weißt nie, wie viel Arbeit du hast.
Ja.
Deswegen stellst du dich natürlich breit auf, dass du von anderen auch die Arbeit bekommst. Mhm. Ne? Dass die Lackiererei quasi immer ausgelastet ist.
Genau. Also ich kannte euch jetzt ja vorher nur aus dem Vorgespräch und habe mir überlegt, das muss ja eine unglaubliche Qualität und Stärke von euch sein, denn sonst würde ich ja als anderes Autohaus nicht meine wertvollen Kundenautos jemand anderem geben. Ja.
Also ja, wir haben Premium-Marken und die sind seit über 20 Jahren bei uns. Das sagt eigentlich alles.
Ja, ne? Das glaube ich. Und über 20 Jahre hast du angesprochen. Ihr beide habt gerade von über 30 Jahren gesprochen. Erzählt mal ein bisschen zur Reise von eurem Autohaus. Ihr habt euch ja irgendwann selbstständig gemacht. Was waren denn die Anfänge? Welche Größe? Welche Ware? Da ist ja auch einiges passiert, was ganz spannend ist.
Also angefangen haben wir mit einem Ford Granada und einer Werkzeugkiste auf der Straße.
Ja,
okay. Das war so unser erstes Fahrzeug, das wir hatten zum Abschleppen. Hänger dazu gekauft in Bad Kissingen.
Ja.
Und so haben wir uns immer weiterentwickelt und haben eigentlich die Firma auch aufgebaut. So nach und nach. Mit zwei Mann, dann drei Mann, die ersten Leute eingestellt. Dann haben wir einen Sitz auf der Zwickauer Straße gehabt, Zwickauer Straße 81. Ist uns immer noch bekannt in Chemnitz, wo wir früher ein Auto auf dem Dach hatten. Das war dann das
Mahlzeichen
in Chemnitz. Mhm. Und wir hatten 24 Stunden auf.
Das ist unser Dienstleisterbetrieb. Vielleicht noch dazu zu sagen, wir haben eigentlich wirklich zu zweit angefangen. Der Herr Pfeiffer hatte Frühschicht, ich Spätschicht. Ja. Und die nächste Woche war es umgedreht. Und um so schon mal unserem Sinn des Agierens darzulegen, dass wir immer 24 Stunden für die Kunden da sein wollten.
Ja, cool.
Also, und dann hat sich das natürlich ergeben, dass wir unten auf der Zwickauer Straße damals eine alte Wagenpflege übernehmen durften. Haben wir natürlich über die Feiertage, über Weihnachten und Neujahr erstmal renoviert. Weil man kann sich ja vorstellen, wie so eine Wagenpflege aussieht, wo mit Elias Kohnen so gearbeitet wird. Und das war eigentlich unser Startschuss dort. Dann hatten wir einen festen Standort, wo eine sehr gute Anlaufstelle für die Kunden da so ziemlich zentral war. Mhm. Und mit den Kunden kamen natürlich dann auch die Angestellten, die dann einfach aus unserem Kundenkreis und mit dem wir früher zusammengearbeitet haben und so da einfach auf uns zugekommen sind und haben gesagt, Mensch, geile Sache, würde ich mitmachen. Und so war der Stadtschuss.
Die Episode dazu noch, gab es Auto Gehring und Auto Pfeiffer, weil keiner sein einmal Angestellter sein wollte.
So
bis im April, weil ich meistens Spätstraße abgesetzt habe, ich schlafe früh immer ein bisschen länger. Früher eher total Frühschicht gemacht. Und ja, dann haben wir uns im April dann zur GbR zusammengeschlossen.
Ja.
Weil keiner sein einmal Angestellter sein wollte.
Das war so. Jetzt habt ihr eine Lösung gefunden.
Ja.
Die scheint zu funktionieren. Und ja, Uwe, du hast es gerade gesagt, praktisch zu zweit gestartet, selbst und ständig. Und wenn dann die ersten Angestellten aus der Kundschaft kommen oder aus dem Freundeskreis, das sind ja dann auch schon Vorschusslorbeeren. Ihr müsst ja vorher dann auch schon mal irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen haben, oder? Sonst würde sich ja keiner finden.
Ich sag mal so, du merkst ja selber, bei uns fühlt man sich einfach von Anfang an wohl.
Ja, ziemlich einfach.
Also wir haben ganz selten, dass irgendwie zwischen Kunde und uns eine Barriere ist. Also das gibt es eigentlich bei uns nicht. Schön. Jeder wird hier, egal mit was er kommt und so, immer gleich behandelt. Und deshalb haben wir uns auch den Ruf gemacht, vor der Matze Gehring und Pfeiffer. Also dort kommen Autos an und Kunden an, die eigentlich bei mir sagen, das ist gar nicht unser Feld.
Ja.
So, also könnt ihr mir mal an die Schubkarre Rad machen und so. Also das sind ja so kleine Sachen, das ist unser Erfolg. Ne?
Ja.
Weil wir so einfach offen sind für alles.
Ja, da seid ihr mehr Helfer oder Möglichmacher als vielleicht ein reines Autohaus. Ne? Und würdest du sagen, das ist auch eine der großen Stärken von euch?
Also ich sag mal so, es ist sicherlich so, dass es vom Kunde angenommen wird und das ist unser Profit. Das muss man einfach so sagen.
Mhm.
So. Und wir sind einfach so, wie wir sind. Wir sechseln bitte. Also jeder weiß jetzt, wo wir sind hier.
Ja, schön an der Nordsee. Achso, haben wir uns vertan.
So, aber und so haben wir das sukzessive eigentlich immer erweitert. Ja. Auch die Erweiterung mit der Lackiererei war für uns ein Riesenschritt. Natürlich ohne Rieseninvestition. Ja. Aber jetzt kommen die Lorbeeren. Also man muss da schon eine Weile dran arbeiten und dann auch wieder andere die Qualität bringen und die ständig. Das ist ja auch wichtig, gerade in der Lackiererei. Na?
Total.
Weil dort ist Ausbessern immer ziemlich schwierig. So, und das haben wir eigentlich so sukzessive zum Glück uns alle mit unserer eigenen Kraft aufgebaut und sind darüber natürlich sehr glücklich.
Glaube ich, da kann man ja auch stolz drauf sein. Und die Entwicklung, jetzt habt ihr zu zweit angefangen, was sind denn da so Meilensteine gewesen? Wann wart ihr ungefähr mal 10 oder 20 oder irgendwas passiert ja da?
Ein ganz großer Meilenstein, muss ich sagen, war, wo wir André dazugenommen haben.
Ja.
Damals mein Gartennachbar, wir sind Klassenkameraden, von denen auf Kindergarten, Klassenkameraden.
Also ist ja alles in der Vetternwirtschaft
drin bei uns. Dann standst du an der Tischtennisplatte, neben André, sag was noch, wir wollen neu bauen. Wie denkst denn du über eine Lackiererei nach? Hat er kurz überlegt, klingt nicht schlecht.
Ja.
Das machen wir. Und er hat dadurch die Superqualität. Ich wusste ja, dass er sehr gut lackieren kann. Es ist sein Hobby gewesen und hat sein Beruf dann geworden.
Ja. Ja,
und so haben wir halt ein anderes ins Unternehmen mit reingenommen. Und das hat sich bewährt gemacht bis jetzt. Ja. Und die Qualität kann er viel dazu sagen, was du an Material brauchst. Also Stuhlstecker bloß mal ein Kratzer, sage ich immer, ist nicht bloß ein Kratzer. Es gibt viel mehr dazu. Da könntest du auch andere mehr dazu sagen.
Sicher. Und na, André, was hat sich denn überhaupt für dich in den ganzen Jahren ja als Unternehmer, als Geschäftsführer geändert, aber vielleicht auch konkret in der Arbeit? Denn so wie sich bei Autos ja in Jahren und Jahrzehnten Sachen ändern, ändern sich ja vielleicht im Lackierbereich, in der Werkstatt auch Dinge. Was sind denn da deine größten Erkenntnisse?
Ja, arbeitsmäßig, die Schritte sind eigentlich immer die gleichen. Mhm. Die Materialien haben sich geändert.
Ja.
Wenn man jetzt zurückschaut in die DDR, da hat man alles mit Hand gemacht, wenig Maschinen gehabt. Heute hast du viel Maschinen, ist aber trotzdem noch ein Handwerk, muss trotzdem noch viel mit der Hand gemacht werden, das Lackieren, das Abkleben etc. Wie gesagt, die Materialien sind ja alle umweltfreundlich geworden. Das hat sich geändert, da haben sich natürlich auch die Arbeitsschritte geändert, aber im Großen und Ganzen ist alles so geblieben, wie es ist.
Ja, okay.
Ja, das ist nach wie vor ein Handwerk. Die Qualitätsansprüche waren vor 20 Jahren genauso hoch wie jetzt. Also das ist, da hat sich auch nichts geändert. So. Was man vielleicht sagen muss, weil du hast angesprochen, ein großer Meilenstein war sicherlich, wo wir hier 96 geplant haben und 97 dann das Autohaus hier gebaut haben, also beziehungsweise eröffnet haben. Wir hatten ja 96 Spatenstich, sind dann 97 eingezogen. Das war eigentlich der größte Meilenstein in unserer Firma. Da bin ich damals mit reingekommen. Und dann später quasi zum Geschäftsführer geworden.
Ja.
Ne? Das war eigentlich, denke ich mal, für uns der größte Meilenstein.
Denn und eine schöne Party, die wir da gemacht haben.
Achso.
Ja. Ja, nicht bloß warm.
Ja. Also wie, man muss sagen, wir haben ja, ihr seht ja hier dieses Autohaus, da war hinten der Anbau noch nicht dran, es war alles klein und eng und ja, so klassisch eben angefangen, ne?
Ja, klar.
Einen Mitarbeiter in der Lackiererei, drei in der Werkstatt oder vier, ne?
Wie viel seid ihr jetzt?
Jetzt sind wir ca. 25.
Mhm.
Da haben wir jetzt ungefähr.
Ja, mit Lerning.
Genau, mit Lerning. Ja. So ganz klassisch angefangen, auf engstem Raum gearbeitet und irgendwann gesagt, okay, wir erweitern uns etwas, dann wieder angebaut. Ja. Dann drüben dieses Grundstück.
Ich wollte gerade sagen, anbauen, irgendwann ist das Grundstück am Ende. Genau. Ne? Da muss man ausweichen. Ja.
Ja. Ja, und ja, dann haben wir das Glück gehabt, dass die Nachbarn uns noch ein Stück gegeben haben und so sukzessive gewachsen.
Genau. Also klar, Wachstum und Veränderung räumlich, ne, oder schon vom Bauwerk aus dem Team, das hast du gerade gesagt. Aber was sich bei euch ja auch verändert hat, und ich finde das eine spannende Geschichte, ist zum Beispiel die Ware, sprich die Fahrzeuge haben sich geändert.
Oh ja.
Und auch die Marken. Und Thomas, wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen. Hol doch unsere Hörer mal ein bisschen ab. Was habt ihr denn da für eine Reise gemacht?
Also 1995 kam die Marke Proton nach Deutschland. Die Emil Freigruppe hat sie eingeführt. Und wir haben dort gedacht, okay, das ist was für uns. Mitsubishi-Lizenz. Wir hatten dort 6 Jahre Garantie. Das steht so neu oben dran. Für die Fahrzeuge. Ist noch unser erster Marke. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir bauen das aus und jetzt müssen wir ein neues Auto ausbauen. Es hat nicht funktioniert da unten, wir haben zu viel Miete gezahlt. Wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt was Neues machen. Und das haben wir gemacht. Das erste neu gebaute Proton-Auto aus Deutschlands, hier, war ein Kfz-Betrieb überall dabei.
Ja.
Und da waren wir natürlich schon stolz drauf. 2000 haben sie sich zurückgezogen, weil sie sagten, okay, das ganze Material hat nicht mehr gestimmt von denen, was sie eingeführt haben, weil die ganzen Anforderungen in Deutschland so hoch geworden sind.
Mhm.
Aber da haben wir halt mal in kurzer Zeit Rover gemacht.
Ja.
MG Rover und dann kam die Marke dazu.
Weil sich ja Rover auch wieder zurückgezogen hat.
Oh.
Wir sind da wahrscheinlich immer ein bisschen Magnet gewesen.
Ja.
Also, so wird es uns so teilweise nachgesagt, wenn wir mal so zusammensitzen. Und so.
Mach nicht das Gleiche, was Gehring und Pfeiffer machen, wenn du den behalten willst,
deinen Vertrag. Haben aber eigentlich immer uns gleich wieder ein bisschen in der Richtung was Neues gesucht, und so, um dort am Ball zu bleiben und immer neue Kunden Sachen.
Das war wichtig.
Ja, immer neue Sachen auch für die Kunden zu haben und so, um den Kundenstamm, den wir hatten, eigentlich immer wieder mitzunehmen. Und das ist uns auch sehr gelungen. Also, ob wir ein Proton verkauft haben oder ein Rover oder später ein Daihatsu und jetzt natürlich Mitsubishi, unsere Kunden sind fast die gleichen.
Ja.
Man muss das einfach so sagen. Die immer da sind, die kommen und dann wieder, die gehen mit der Marke, die wir einfach vertreten mit, weil die kaufen bei uns, die kaufen
nicht. Ja. Heißt ja, Marke. Wenn man sich das so anschaut, dann sind ja die eure Kunden in erster Linie Gehring und Pfeiffer Kunden und dann vielleicht ein Daihatsu Kunde oder dann vielleicht mit Mitsubishi Kunden.
Sicherlich ist es dann, die sind ja auch gewachsen, der Kundenkreis. Also das muss man ja wirklich so sagen.
Die Ansprüche.
Und auch mit jeder neuen Marke kommen natürlich neue Kunden und das ist gut so.
Ja.
Das ist vielleicht schon unser Vorteil, dass wir, obwohl wir mal eine Marke verloren haben, aber auch wieder eine neue gekriegt haben und die neue natürlich auch neue Kunden gebracht haben. Und wir müssen dann nicht drüber reden, der Kunde ist der König, also sonst gäbe es das ja nicht.
Ganz sicher ist, der Kunde wird geboren mit dem Verkauf eines Fahrzeugs. Der bleibt bei uns und wenn die Kunden dann mitgewachsen sind, die vielen Jahre, haben die auch die Fahrzeuge mit gekauft, was wir hier vertrieben haben. Das war ganz wichtig. Wir hatten auch die Marke Brilliant schon 2009 zur Abfragzeit.
Das war der erste Chinese.
Wir haben auch das alles gebremst. Da hatten wir auch schon die Erfahrung gewusst, dass okay, die können das, die bringen das irgendwann auch mit. Und ja, dann hat man mit Mitsubishi, da haben wir uns voll drauf konzentriert, da 2012.
Ja.
Und das war natürlich eine Marke, die sich gut etabliert hat. Und die haben wir jetzt noch die Marke Ora dazu genommen, um eigentlich komplett die Palette zu bedienen. Auch im elektrischen Bereich, was ja jetzt gefordert ist.
Klar, also da rede ich gleich nochmal weiter mit euch. Für mich ist aus eurer Historie, das war ja in dem Sinne so nicht geplant, ne? Du bist erst euphorisch mit der einen Marke und dann geht die raus wieder aus dem Markt und so weiter, dann verliert man die nächste Marke. Ihr habt ja praktisch mehrfach das schon mitgemacht, was gerade hunderte oder tausende andere Händler durchleben müssen im Notfall. Ne?
Da sagt der Hersteller.
Ja, genau. Und ihr seid dann ja dadurch auch ein gutes Erfolgsbeispiel, irgendwie weitermachen und das geht auch weiter. Ne? Also ihr seid ja dann auch nicht in Schockstarre verfallen. Also so muss es weiter drehen.
Sollte man auch nicht, Doc. Das ist ganz wichtig. Nicht.
Ja.
Weil man muss sich immer überlegen, was braucht der Kunde, wo ist der Ansatz, was fährt draußen an Fahrzeugen auch von anderen Mitbewerbern. Ja, und dann ist die Plattform, darf ich jetzt mal mit erwähnen, mobile.de, ein guter Träger, muss ich sagen. Ich bin immer dabei geblieben, weil das war wichtig, schnell und konsequent die Autos umzusetzen. Und es ist sehr sicher.
Ja.
Mobility, ganz einfach.
Cool, danke. Also, wir geben ja auch Gas. Ne?
Und habt ihr euch die Nase weiterentwickelt wie mir?
Ja, es bleibt alles nicht stehen. Und ihr hattet jetzt gerade Kundschaft, Kundenbedürfnisse schon angesprochen. Für uns als Plattform ist es ja auch so. Natürlich ändern sich die Bedürfnisse der Kunden, der Endkunden, also eurer zukünftigen Kunden, genauso wie der Händlerkundschaft. Was habt denn ihr in Bezug auf Kundschaft in den letzten über 30 Jahren gelernt? Was ist konstant geblieben? Was hat sich in Kundenbedürfnissen geändert? Oder wo geht vielleicht auch ein Trend hin?
Der Service ist entscheidend. Ganz wichtig, der Service ist entscheidend. Und das auch breit aufzustellen, um den Leuten auch zu helfen, was über Unfälle betrifft, was im Lackbereich ist, der Kunde muss sich aufgehoben fühlen. Das ist wichtig im Autohaus. Und wenn der Kunde reinkommt und wird angesprochen gleich, dann sind sie irgendwo schon da. Das merken die auch alle. Wenn man sofort auf den Leute zugeht und die sagen, okay, hier ist es schön, hier bleibe ich.
Ja, war auch unser Eindruck sofort, als wir reinkamen. Ne, das ist ja 1-3 gleich herzlich, da denkt man besucht Freunde. Und auch das ist nicht in jedem Autohaus so. Ihr seid ja auch mal unterwegs, ich bin ja auch mal unterwegs. Und viele schreiben sich immer auf die Fahne oder auf die Homepage, ja, bei uns ist man besonders willkommen oder bei uns steht der Kunde im Fokus. Und dann denke ich ja, manchmal steht man gefühlt 12 Minuten alleine im Fokus, wenn man durch die Tür tritt. Und hier war es ganz anders.
Ja. Ja.
Also Service hast du gerade angesprochen und betrifft André und Uwe euch beide ja mit euren Themen auch besonders. Ist Service vielleicht auch zukünftig eins der großen sicheren Standbeine, die ein Autohaus hat, haben muss?
Also ich sag mal, wie das bei anderen läuft, kann ich das schlecht beurteilen. Ich würde es nur raten, den Service immer im Vordergrund zu sehen, weil der Service bringt den Rest. Das ist einfach so. Wenn ich den Kunde gut empfange und wie du es ja hier erlebt hast, ungewollt, also ja, so sind wir einem, da muss ich keiner verstellen, da weiß jeder, was er zu tun hat. Der Kunde kommt rein, wird angesprochen und dann wird sich um den Kunde gekümmert. Das geht natürlich nicht immer gleich in 2 Minuten, das muss man auch so sagen. Na? Weil wir warten ja letztendlich nicht auf den Kunde. Wir sind ja trotzdem involviert in den ganzen Prozess. Und dann muss man wirklich mal den Kunde sagen, du, es dauert jetzt mal ein paar Minuten und so. Und wenn man denn das erklärt, dann versteht er das auch. Wenn ich natürlich den Kunden stehen lasse und sage, naja, wir warten mal erst, bis er sich meldet, da habe ich verloren. Das ist ja da klar.
Gibt es auch andere, ne?
Ja, das ist klar.
Da hast du recht. Ja. Und also Kundenfokus und ein bisschen Veränderungen, veränderte Bedürfnisse kommen natürlich auch mit der E-Mobilität. Das ist ja klar. Also meine Erfahrung ist natürlich einmal der Beratungsaufwand und dann könnt ihr auch noch gleich was dazu sagen. Also nicht nur fürs Fahrzeug, sondern noch drumherum, Wallboxen stehen hier und so weiter. Und natürlich Service, sprich Werkstatt auch. E-Mobilität ändert ja dann einiges.
Ja, der hat sich rigoros geändert.
Genau, was waren denn da für euch Herausforderungen? Wie habt ihr Dinge gelöst? Oder was ist vielleicht auch besser, einfacher gelaufen oder ungeahnt ein Pluspunkt geworden, den ihr gar nicht auf dem Schirm hattet?
Also ich muss sagen, es ist seit letzten Jahr September ganz extrem geworden, weil wir gemerkt haben, wir gehen in die Werbung, in die Medien, große und die Leasing. Also fast Leute kaufen alle die Fahrzeuge im Leasingbereich.
Richtig.
Um damit zu fahren, mobil zu sein und diese Zeit abzuwarten, was passiert denn über die elektrischen Fahrzeuge?
Ja, das ist natürlich jetzt ein kleines bisschen eine unsichere Zeit, die da herbeigeführt wird. Das muss man einfach so sagen und das ist wieder ärgerlich für uns jetzt. Aber wir können trotzdem den Kopf nicht hängen lassen. Wir haben die Autos hier stehen und wir müssen dann mit unseren Methoden versuchen, den Kunde für die Autos zu begeistern.
Ja.
So, und ich denke, da ist der Thomas schon einer, der da eigentlich
das gut rüberbringen kann.
Das rüberbringt, dass es wirklich, und ich muss ehrlich sagen, ich war anfänglich auch ein bisschen skeptisch. Man kann ja nicht immer gleich bei allen Hurra schreien. Und mit den Elektroautos und so, da habe ich schon gedacht, Mensch, das Elektro, jetzt willst du mal nach Berlin, was machst du denn jetzt? Musst du jetzt mal alles Auto bogen? So. Ist bei weitem nicht der Fall. Man muss einfach seine Gewohnheit anpassen.
Ja.
Und das ist wieder eine Veränderung. Man muss nicht mit dem Auto vollgeladen losfahren. Man muss nur seinen Plan machen. Und da hilft ihnen ja die ganze Technik dabei und das ganze Ingenieur, was da verbaut ist. Einfach einen Plan machen, wie komme ich dorthin? In welchen Etappen?
Ja.
Und so eine Etappe, ich war mit meiner Frau unterwegs an Senftenberger See, hatte auch vergessen, das Auto zu laden. Jetzt hatten wir noch 20 Kilometer mehr Lade verfügbar, also Kilometer verfügbar, wie ich fahren wollte. Dort angekommen, ganz schmerzfrei, also da waren immer noch die 20 Kilometer, die wir praktisch übrig hatten. Und dann habe ich gesagt, so, ja, jetzt müssten wir aber mal hinfahren. So. Einfach eingegeben, nächste Ladesäule, rangefahren, 20, 30 Minuten gewartet, weitergefahren, noch einmal einen kleinen Stopp gemacht. Das muss ich muss mich
man
einfach
muss es in der Praxis umstellen. Mal machen. Ne?
Man muss es einfach umgewöhnen. Und deshalb muss ich auch immer sagen, wir haben ja bei den Ura jetzt diese 24-Stunden-Probefahrt. Und wir haben einen Verkäufer, der sagt immer, also wenn die Kunden das Auto abholen, die wollen doch 24 Stunden fahren, das Auto muss voll sein. Nee. Und dann sagt der Thomas immer, nee, muss es nicht.
Ja.
Gib denn das doch in den Zustand, wie es gerade ist. Er muss sich doch dran gewöhnen. Er muss doch selber
erleben. Einer der wichtigsten Punkte, ne? Sicherheit, kann ich das, wie kompliziert ist es wirklich?
Genau,
und wenn ich es dann das erste Mal gemacht habe, denke ich, keine Rakete.
Dass er eben auch mal die Angst verliert vor so einer Ladesäule, so einer elektrischen. Das ist nichts anderes wie Angstladen. Ich muss bloß dort ein Kabel reinstecken und kriege keine Pistole in den Dank.
Genau.
Dann ziehe ich meine Karte durch und fertig.
Gut ist, wenn vorher natürlich noch einer sagt, du hast dafür die Karte und das funktioniert so und so.
Ja,
also im Ladepark trifft man auch Leute, die das erste Mal da sind.
Eine gewisse Information braucht der Kunde schon. Ganz ins Wasser schmeißt man da schon auch mehr.
Das stimmt. Und durch euren Werkstattfokus, Lackiererei-Fokus, ihr seid ziemlich mit Chemnitz und der Region verbunden. Wie wichtig ist für euch auch Überregionalität oder überregionales Geschäft?
Überregionales Geschäft ist schon interessant, Fahrzeuge. Ja, aber die meisten verkaufen am liebsten hier,
wenn
man sowas dafür haben. Das muss ich so sagen.
Natürlich,
es gibt Leute, die kommen sonst, wir haben ein Auto ab. Ja, das war ganz schlimm mit den ganzen Outländern, Plug-in-Hybriden und wo die dann kamen. Weil das war so eine Übergangszeit, die Plug-in-Hybriden zwischen Elektro und Benzin. Die war so, die haben das gehabt und die haben dann von Hamburg oder irgendwo, ja, heben Sie mir bitte auf. Ja, mache ich, kein Thema. Und ich kam auch über Mobilität, ganz einfach. Das ist meine größte Plattform. Und da kam das zustande bei uns. Mhm. So kommen die.
Aber logischerweise, die werden nicht zwangsläufig bei euch wieder in die Werkstatt kommen.
Das ist das Problem. Das ist ja das,
wo man dann das immer so billig verkaufen sollte. Na, das ist nicht gut, muss ich sagen. Billig Jacke bleibt dann lang.
Und es ist vielleicht ein anderes Geschäftsmodell. Ne?
Ja, das müsste dann das an der in Größenordnungen erzeugen. Aber das, ich denke, viele Leute fragen auch, kann ich das Auto dort kaufen? Die kommen zu uns und fragen noch, können wir dann zu Ihnen zum Service kommen? Ja, ich sage natürlich, wenn ich das nicht so anbieten kann, die haben gerade ein Fahrzeug, was ja eben vielleicht bestellt wird, dass wenn ein Kunde dann abgegeben wird, die holt das also auch schon dran.
Ja.
Aber wir haben es im Service, das dann zum Vorteil.
Ah, klar. Okay. Und sag mal so, als mittelständischer Betrieb, wie wichtig sind für euch dann Themen wie neue Marken? Okay, das haben wir durch eure Geschichte irgendwie schon gelernt, ne? Aber auch Themen wie E-Bikes, Roller, also E-Scooter, die Mobilität oder Mobilitätspalette wird ja gerade ein bisschen weiter aufgestellt und dann siehst du das natürlich, dass es in manchen Autohäusern dann auch stattfindet. Was sind denn da eure Gedanken oder habt ihr konkret über solche Themen schon nachgedacht?
Also wir haben einen Outlander oder einen Blackbird oder den Eclipse Cross, haben eine Steckdose innen drin, also wir kennen die VR-Laden. Mhm. Wir kennen auch eine Disco-Zelt mitten auf dem Weltblieben, das haben wir mal Silvester
schön gemacht. Ja, cool. Ja.
Und den Leuten zeigen, man kann mit so einem Auto ein Disco Glühwein komplett bedienen.
Also ja, Mucke. Wir wollen natürlich in erster Linie, dass der Kunde mit unseren Autos fahren und nehmen mit dem Fahrrad.
Ja. Also, außer ihr würdet die verkaufen, ja, ne? Ja, dann kann man auch dran verdienen.
Man muss vielleicht dazu sagen, wir haben immer einen kleinen Abstecher in die Zweirad-Modellpalette gemacht mit Schüssung.
Ja.
Hatten wir auch mal ein paar Jahre, da waren wir eigentlich auch ganz erfolgreich. Das waren schöne Motorräder zum akzeptablen Preis. So. Aber das hat sich dann auch, man muss dort, der Biker ist noch ein ganz anderes Klientel, die brauchen viel mehr Betreuung. So. Und das war natürlich aufgrund der Situation, dass wir mehrgleisig gefahren sind, war einfach die Zeit nicht gegeben. Wir haben das dann an den Zweirad-Händler abgegeben, das Geschäft, und der ist heute noch glücklich drüber. Eigene E-Bikes oder so zum Vermieten, wo man jetzt sagt, Mensch Kunde, es ist doch schönes Wetter, bring dein Auto zur Durchsicht, kriegst mal ein E-Bike und fährst dort mal deine Runde. Haben wir wirklich nicht. Aus dem einfachen Grund auch, unser Kundenklientel ist schon ein bisschen das gesetzte Alter. Und die wollen ihren Komfort nicht missen. Das ist einfach so. Ja. Wir müssen uns natürlich auch umstellen jetzt in dem Moment, und das passiert ja gerade mit den Oras, du kriegst jetzt auch junge Leute rein.
Stimmt,
so.
Ja.
Und die, für die ist das wieder eine ganz andere Priorität. Die wollen mobil sein. Und wenn ich dann vielleicht sage, du, schönes Wetter, fahren wir mit dem Fahrrad, da haben die bestimmt gar kein Problem. Also kann ich mir vorstellen, dass wir dort auch nochmal die Sache überdenken müssen und vielleicht eine ganz neue Sache wieder bei uns mit.
Die Glaskugel hat ja keiner. Ne? Also glaube ich dir. Und mal klar kann man ja nicht sagen, meine nächsten 10 Jahre plane ich nur mit meiner gesetzten Kundschaft, weil die ist dann 80 und 90 dann nach 100 ist nicht mehr so viel.
Das merken wir schon jetzt zur Zeit, dass da...
Richtig. Und da zwei Räder, bei euch natürlich durch die Lage ein bisschen witzig, direkt gegenüber. Wir gucken ja drauf, ein riesengroßes Motorrad-Center habt ihr hier. Ihr seid ja an der Automeile. Und wisst ihr, was mich noch so richtig beeindruckt hat, ist ja euer Engagement hier in der Region, aber besonders auch auf sportlichem Gebiet. Mhm. Vielleicht erzählt ihr da mal so ein bisschen, wo seid ihr denn da überall mit dabei und Fans und Sponsoren der ersten Stunde?
Erste Stunde hat Uwe eigentlich das gemacht. Den Niners. Er hat uns dazu gebracht, den Niners zu unterstützen.
Und die machen was?
Basketball.
Richtig.
Richtig guten Basketball. Die sind immer weiter gewachsen, sind immer stärker geworden. Mit unserer Art Mangroch. Ja. Und jetzt haben wir immer mehr Basketball.
Muss man so sehen, mein Sohn war dort totaler Fan und so.
Ja.
Und da hatte ich eigentlich nie so den Faible für das Basketball. So. Und er sagt, Mensch, komm mal mit, und das ist schön und so. Und da haben wir eigentlich dort angefangen, da haben die in der Halle gespielt, da waren vielleicht so bei jedem Spiel so 400, 500 Zuschauer und das war schon gut. So. Und dann mittlerweile probiere ich immer mal mehr dort und so. Ich dachte, Mensch, da kannst du doch Plakat von dir hinhängen und so. Mit Thomas und André geredet, wollen wir da nicht mal irgendwie was investieren und so. Sind die zwei immer mitgekommen und so, geile Sache. So, haben wir ein paar Plakate aufgehangen, dann haben wir gesagt, Mensch, wie können wir euch denn ein bisschen sponsern und so. Dann haben die teilweise ein paar Autos von uns zur Verfügung gekriegt, wenn das notwendig war und so. Da haben wir uns dann noch amüsiert, die riesen Basketballer.
Ja.
Und unser Kleiner, der hat so Chore und das hat gepasst, So. Die haben wir wieder schön beklebt, da sagt das gut aus und so. Und die sind natürlich, also wir waren da immer von der ersten Stunde dabei. So. Und dann haben die sich natürlich enorm gesteigert, die Niners. Also
ja, mittlerweile 150
Bundesliga heute. Ja, so, die Sponsoren haben sich auch geändert. Ja. So, wir sind dort noch ein bisschen mit dabei, sind dort gut angesehen und so und haben dort auch unseren Spaß dabei. Ja, so, das ist die Basketballschiene, die wir da eigentlich immer noch verfolgen. Ah. Ja, parallel haben wir dann gesagt, Mensch, wir haben doch eigentlich schon eine gute Eishockey-Mannschaft. So. Und da ich dort gleich gegenüber wohne, habe ich gesagt, Mensch, gehst du doch mal hin. Hab mir das mal angeguckt und so. Jetzt bin ich schon mit dem Geschäftsführer dort ins Gespräch gekommen. Und da sagt er, Mensch, wir können doch hier mal ein paar Autos hinstellen, wenn wir ein Spiel haben. So. Und da haben wir auch mal Auto hingestellt, dann haben wir mal ein Plakat mit aufgehangen und so. Und die hatten am Anfang auch so 300, 350 Zuschauer. Die haben jetzt 1000 Zuschauer. Also das ist auch ein Erfolg, der uns auch dann wieder zugute kommt. Je mehr Leute dann unsere Autos sehen und unsere Werbung sehen, umso mehr haben wir dann davon.
Und haben wir Kundschaft
davon. Und das ist eigentlich immer, so wie es auch jetzt, wie wir das schon herausgehört haben, ein gutes Verhältnis immer zwischen allen. Also da geht man gerne hin und hat seinen Spaß und dann hat man gute Gespräche und also das ist einfach.
Ja, und das kommt durchs Machen. Ne? Also alles, was ihr so erzählt habt, irgendwann habt ihr einfach mal gemacht und seid mal losgegangen. Und das kann man ja nicht immer nur schauen, wie ist jetzt der Zustand, auch ein großes Autohaus und so viele Autos und noch ein riesen Platz da vorne, sondern ja, dann hat es mal mit kleinen angefangen. Ja. Und was habt ihr noch? Nicht nur einen großen Platz, ihr habt auch einen Abschleppdienst, das ist ja auch ein wichtiges Standbein bei euch.
Angefangen. Das war richtig. Abschleppdienst der fällt mit in meinen Bereich. Und zwar, das rührt wieder daher, wir hatten bei Alliance, wo wir früher gearbeitet haben, so einen richtig schönen Parkhaus, wo ich Autos aufladen kann. Also das war immer der Blickfang für uns. Das war ein Traum. So. Und dann nach der Wende haben wir gesagt, Mensch, komm, so ein Ding muss rein. Haben natürlich nie die Chance gehabt, so einen Parkhaus zu kriegen. Und da haben wir dann Thomas, sein Vater, sein Boot versetzt, um einen Schlepper dort reinzukriegen. Und der hat uns da ein bisschen unterstützt, sein Vater noch, dass wir dort den Schlepper ein bisschen aufbauen können. Haben wir uns so einen ganz alten Mercedes gekauft, dann haben wir ein bisschen aufgepeppt und so. Und so ging die Abschleppgeschichte dann los. Das ist natürlich genau so dieselbe Geschichte wie mit der ganzen Firma. Das ist gewachsen. Da kam der dazu und der dazu. Dann habe ich gleich am Anfang, da hatte ich noch gar keinen Schlepper, der war noch gar nicht da, habe ich gleich einen ACE angeschrieben.
Ja.
Ich sage, Mensch, hier wollen wir ein Partner werden. Ich bin hier für euch da in Chemnitz, ist eine gute Stadt und so. Und dann haben die gesagt, wir können uns ja mal treffen. So. Und da hatte ich aber ja nur das Auto, das mobile Auto. Ja. Da sagt er zu mir, wie willst du denn abschleppen? Ich sage, das wird schon, das kriegst du mal hin, das muss alles wachsen. So.
Ja.
Und so ist das auch entstanden. Dann hatten wir in Zeiten, wo die Abschlepperei, man hat ja dann auch gemerkt, wir haben ja das Ganze vom Westen gekriegt, was die so ein bisschen wenn wir so dringend gebraucht haben, sage ich mal.
Was sie entbehren konnten.
Jawohl, so kann man so sagen. Und das war natürlich wieder unser Vorteil, weil die blieben ja dann immer stehen. So, und da haben wir dann also teilweise bis zu 5 Schlepper gehabt, um den ganzen Bedarf abzudecken. Das ist dann wieder ein bisschen eingeschlafen, wo sich dieses Klientel dann geändert hat. Man wollte ja dann auch, oder die Leute hier wollten ja dann immer ein neueres Auto holen. Sich kaufen, da ist der Schlepperbereich wieder ein bisschen zurückgekommen, haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir ein bisschen in den Service gehen.
Und das haben wir dann wieder auf dem Neunsch.
So, und da haben wir gesagt, wir haben so viele Autos abgeschleppt, die wir immer in die Autohäuser geschleppt haben. Und die waren Schrott, das wussten wir. Und die haben dann dort ein neues Auto gekauft. Und da habe ich so sowas gesagt. Ich sage, Mensch, wollen wir nicht mal erst ein neues Auto verkaufen? Wir wären doch dümm, wenn wir das nicht, dieses Geschäftsfeld nicht für uns nutzen.
Weil der Bedarf ist ja sofort da. Die Not ist da. Auto Schrott.
Ne? Du hast einen Kunden im Auto sitzen.
Ja, klar.
Da ist auf jeden Tipp, auf jeden... Ja. Ist da,
der braucht ja Hilfe, logischerweise.
Klar, der ist dankbar. Ja. So, und da kam damals die Automarke Proton. 6 Jahre Garantie, das war das erste Auto, was 6 Jahre garantiert. Ja. Das hat in der Region hier, wo der Kunde nicht so markenaffin ist, man muss das einfach so sagen, da hat den Proton gesehen, hat sich reingesetzt, hat gesagt, Mensch, 6 Jahre Garantie, das gibt es auch gar nicht.
Ja.
Dann haben wir gesagt, klar, komm, mach, nimm den mal mit, fahren wir mal in Urlaub mit dem Ding, wenn nicht, gibst du ihn wieder her, ansonsten ist er deine. Ja. Und da hat keiner das Auto wieder abgegeben. Das.
Da haben wir eben vor Kundschaft haben sie aufgebaut, das war wichtig. Da kam immer mehr dazu. Die haben dann ihre Kinder mitgebracht und dann ja. kam der große Kreis zusammen.
Ah, ne, toll.
Das war ja wichtig. Und das haben wir gesagt, oder Lackiererei, das war auch sehr wichtig, große Posten, um dort auch den Service beibehalten und im Haus halten. Das war mir wichtig.
Natürlich.
Dass das alles hier bleibt.
Alles, was ihr rausgibt, dann geht das Geld in andere Leute Taschen.
Ist ja logisch. Also, ne? Wir haben quasi das Komplettpaket angeboten.
Ja.
Ja, vom Abschleppen. Mhm. Über die Reparatur, übers Lackieren bis zur Endmontage.
Neues Auto oder Auto für den Familienangehörigen, alles
dabei. Weil grundlegend Mobilität muss bezahlbar bleiben. Das war aber unser Motto. Mhm. Und das haben wir auch gemacht, dass die teuersten Autos verkaufen, sondern für die Kunden.
Das ist ja aktueller denn je. Mhm. Das siehst du ja bei großen Trends. Also das sind ja nicht nur diese Leasing- oder die Finanzierungssachen, die es seit einiger Zeit gibt, aber auch also Abo-Geschichten mhm. ne, oder habe ich für verschiedene Jahreszeiten verschiedene Autos oder Lebensumstände ändern sich manchmal schneller. Großes Auto, mhm. kleines Auto und so. Also stimmt, da habt ihr es ja eigentlich schon gleich mit einem pfiffigen Hausverstand vorhergesehen, schon bedient, bevor es dann so ganz in aller Munde war.
Wir haben schon mal Zeiten angefangen damit, ja in DDR-Zeiten. Mhm.
Ja.
Autos den Leuten zu helfen, zu bauen, mhm. damit wir dort weiterkommen und auch die Leute weiterkommen. Und mein Papa hat eine große Garage gehabt, das war der Vorteil für uns. Und das war ja ganz wichtig. Er hat Boot gebaut
ja.
mit Kleber und sonstigen Sachen, Holz. Wir haben dann eben Autos mit Öl gebaut, das war doch schon schwierig.
Ja.
Er hat immer
Achtung, denk dran. Ein paar Eckpunkte, die ja. da mal geklärt werden mussten.
Ja, Arbeitsschutz geht alle an, ja. Ja.
Was er kommt. Halt gut funktioniert. Er hat gerne mitgearbeitet, hat auch bei sehr lange im Unternehmen mitgearbeitet. Ja, ja sind alles andere oder älter geworden.
Ja. Und ich nehme als abschließende Frage noch, weil jetzt haben wir ja geguckt, eure ganze Reise und wie ist aktuell die Situation, wie seid ihr aufgestellt? Ja, wo seht ihr euch denn und euer Unternehmen in 5 bis 10 Jahren?
In 5 bis 10 Jahren, ja, weiter so wie es jetzt geworden ist. Ich würde sagen, die Elektroenergie wird sich mehr ausbauen.
Ja.
Wir müssen das Unternehmen dann nochmal etwas umbauen. Ich denke doch Solar ist Dach, dass wir die anderen Energiequellen benutzen können, um die Kosten allgemein zu gering halten.
Ja. Also,
autark, ganz einfach autark jetzt arbeiten, um die Kunden das weiterhin so gut zu ermöglichen, zu guten Preisen. Mhm. Nicht, dass es überteuert ist, das ist das wichtig.
Schön.
Das ist ja
also man muss nicht jeden Trend mitmachen, aber man muss unbedingt mit der Zeit gehen.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Und ich denke, da werden wir in Zukunft keine Investitionen scheuen. Wenn wir der Meinung sind, dass es für uns gut ist, dann machen wir das. Ja. Wenn wir aber Zweifel haben, dann tun wir immer sagen, du, machen wir die Handbremse, wir tun mal ein kleines bisschen, gucken erstmal noch ein bisschen und dann entscheiden wir neu. Ja, das ist immer die kurzlebige Zeit. Da.
Ja, das und es gibt dir vorher keine Garantie. Vorteil für euch als mittelständischer Betrieb ist, ihr könnt relativ schnell ja dann auch noch Sachen machen, reagieren. Und das können ja ganz, ganz große Gruppen eher schwerer. Ne? Der große Ozeandampfer, der dreht nicht so schnell oder wendet nicht so schnell. Und Thema Lack, André, was ist deine Voraussage für die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Also 10 Jahre würde ich vielleicht nicht planen, aber die nächsten 5 Jahre wird sich in der Richtung nicht viel verändern. Ja. Die Qualität muss die gleiche bleiben.
Genau.
Die Farben werden sich etwas verändern, sie werden schneller sein, energieeffizienter werden. Aber die nächsten 5 Jahre, denke ich, wird es genauso laufen wie jetzt.
Ja.
Also die nächsten 10 Jahre, das können wir alle nicht vorhersagen.
Weiß kein Mensch.
Ja, was wird mit autonomem Fahren? Wie sicher werden die Fahrzeuge? Ja. Wie viele Unfälle werden da noch passieren? Das kann man heute nicht sagen.
Ja, und abseits vom Auto, was ist an Mobilitätsthemen dann auch noch dringend oder wichtig in den nächsten Jahren?
Ja, ja.
Wir werden uns auch noch erweitern. Wir haben uns geplant, eine Kalthalle zu bauen, dass wir dann schon mal noch Fahrzeuge, weil wir ja 2 Automarken haben, dann auch gut präsentieren können. Das ist so die nächsten Investitionen, die wir im nächsten Jahr machen werden.
Ja.
Und das ist geplant. Ja, es dauert immer seine Zeit. Die Baugeschäfte sind ja zurzeit auch sehr hoch mit Preisen. Und deshalb müssen wir sehen, wie wir es am besten dann realisieren können. Wenn es für uns passt.
Natürlich.
Wie du schon gesagt hast.
Also, dann ist mein Vorschlag, wenn ihr eure schöne neue Halle habt auf der anderen Straßenseite, dann kommen wir einfach nochmal gucken.
Das geht ja.
Sie haben uns gerne.
Ja, super. Mensch, also das war ein richtig schöner Besuch bei euch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir freuen uns, wenn wir das nächste Mal da sind. Und die Einladung, dass ihr nach Berlin kommt, haben wir schon ausgesprochen.
Mhm. Also, da freuen wir uns auch.
Das ist prima.
Die Einladung werden wir auch annehmen. Und werden halt in der nächsten Zeit euch informieren, was wir machen.
Cool.
Ja, und wo es hingeht, die Reise. Und ja, Hauptsache, bleiben alle gesund. Das ist auch
stimmt. Wünschen wir auch allen Hörern, Hörerinnen. Und das war unser Gewinner-Podcast mit drei Gewinnertypen und mir. Also, und du hast auch ein Abschlusswort, Thomas, bitte.
Eins noch. Ja. Durch unser Admin, der Heiko Bernd Hösel, hat dieses für uns ermöglicht. Ich muss mal ganz hoch loben bei der Weißwahl.
Das machst du richtig. Und der Heiko ist nämlich auch ein super Typ. Und ich kenne den Heiko ja schon aus unseren Webinaren, weil er einer der fleißigsten Teilnehmer dort ist. Also, läuft. Tolles Team.
Bleibt dabei. Ja. Und das ist auch noch.
Vielen Dank.
Dankeschön. Ich danke euch. Danke. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Bis dann,
alles Gute. Tschüss. Let's go. Goodbye.